Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Das rote Wien erblasst. Die SPÖ verliert voraussichtlich ihre absolute Mehrheit. Schlachtfeld-Währungsmarkt. Das IWF-Treffen endet ohne Aussicht auf mehr Stabilität. Wir schauen uns auch den hohen Real in Brasilien etwas genauer an. Dann Zwang zur Loyalität. Die israelische Regierung will einen gesetzlich verankerten Treueeid für Einbürgerungswillige. Auszeichnung für David Grossmann, der israelische Schriftsteller, erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Gedanken eines Fragestellers. Und Solomon Burke ist tot. Der Soul-König starb im Alter von 70 Jahren. Ein Nachruf später im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Die Nachrichten des Tages hat jetzt Roger Brendlin.
Bei den Wahlen in der österreichischen Hauptstadt Wien hat die rechtspopulistische FPÖ ihren Stimmenanteil fast verdoppelt. Einer ersten Hochrechnung zufolge kommt die FPÖ auf 27%, was einem Zuwachs um 12% entspricht. Die anderen Parteien mussten Verluste in Kauf nehmen. Die sozialdemokratische SPÖ kommt noch auf 44,5% und muss nun um die Mehrheit im Parlament bangen. Die konservative ÖVP erhält noch 13%, die Grünen liegen bei 12%. Das Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds in Washington ist zu Ende. Konkrete Empfehlungen, wie die Krise um die künstlich niedrig gehaltenen Währungskurse entschärft werden könnte, gibt es keine. IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn rief zu mehr Zusammenarbeit auf. Der IWF sei der richtige Ort, um Währungskonflikte zu schlichten, sagte er. Der IWF wurde nun damit beauftragt, die Themen Wechselkursbewegungen, Kapitalströme und globale Ungleichgewichte zu vertiefen. Wer sich künftig in Israel einbürgern lassen will und nicht Jude ist, soll einen Treueschwur auf den jüdischen und demokratischen Staat Israel leisten müssen. Nach stundenlanger Debatte hat die israelische Regierung eine entsprechende Gesetzesvorlage gutgeheißen, sie kommt nun ins Parlament. Gemäß einer Mitteilung des Büros von Premierminister Netanyahu stimmten 22 Minister für den Vorschlag, 8 dagegen. Der israelische Schriftsteller David Grossmann hat in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegengenommen. Dabei rief der 56-Jährige zur Aussöhnung zwischen Israel und Palästinensern auf. Nur Frieden könne Israel ein Zuhause geben, sagte er. Die Jury hatte Grossmann ausgezeichnet, weil er zur Versöhnung aufrufe, obwohl er seinen Sohn im zweiten Libanonkrieg von 2006 verloren habe. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert. Im Rahmen der ersten Schwulen- und Lesbenparade in der serbischen Hauptstadt Belgrad hat es Krawalle gegeben. Mehrere tausend rechtsgerichtete Randalierer lieferten sich stundenlange Straßenschlachten mit der Polizei. Wie aus Belgrad berichtet wird, wurden dabei Dutzende Personen verletzt, vor allem Polizisten. Die schwulenfeindlichen Hooligans warfen mit Steinen und Brandkörpern auf die Polizei, diese reagierte mit Tränengas. Staatspräsident Boris Tadic verurteilte den Vandalismus, die Täter würden bestraft. Er betonte, Serbien garantiere die Achtung der Menschenrechte für alle seine Bürger. Im ungarischen Katastrophengebiet, das von Giftschlamm verseucht ist, haben die Einsatzkräfte damit begonnen, die Risse im Leckendeponiebecken zu reparieren. Zudem würden zusätzliche Schutzwände um das Becken errichtet, teilte der Katastrophenschutz mit. Die Behörden befürchten weiterhin, dass der Beckendamm brechen könnte. Ein Dorf war gestern vorsorglich bereits geräumt worden. Das Abfallbecken einer Aluminiumfabrik war am Montag geborsten. Es lief fast 1 Million Kubikmeter laugenhaltiger, giftiger Schlamm aus. 7 Menschen starben, 150 wurden verletzt. In der Schweiz prüfen die Kantone eine gemeinsame Polizeieinheit, die jederzeit für spezielle Einsätze bereitstehen soll. Der Generalsekretär der Polizeidirektorenkonferenz, Roger Schneeberger, bestätigte eine entsprechende Meldung der Sonntagszeitung. Eine solche interkantonale Polizei könnte beispielsweise bei Fußballspielen oder Grosskundgebungen zum Einsatz kommen. Der amerikanische Soul-Sänger und Komponist Solomon Burke ist tot. Der 70-Jährige starb auf dem Flughafen von Amsterdam, wie ein Flughafensprecher bestätigte. Burke schrieb Hits wie «Got to get you off my mind» oder «Everybody needs somebody to love». Der Grammy-Gewinner Solomon Burke hätte am kommenden Dienstag in Amsterdam auftreten sollen. Burke trat auch wiederholt am Jazz-Festival in Montreux auf. Zum Sport. Heute wurde in der Schweizer Eishockeymeisterschaft eine Partie ausgetragen und es scheint, als ob die ZSC Lions langsam in Fahrt kommen. Bert Sprecher mit den heutigen Sportmeldungen.
Die schwach in die Saison gestarteten Zürcher feierten heute einen wichtigen 3-2-Erfolg über Davos. Dies war bereits der zweite Sieg an diesem Wochenende und damit klettern die Zürcher über den Strich auf Rang 8. Entscheidend war das erste Drittel, in welchem die ZSC Lions alle 3 Tore erzielten. Blaine Down ließ sich als Doppeltorschütze feiern. Die ersatzgeschwächten Davoser konnten nur noch verkürzen, der Ausgleich blieb ihnen verwehrt. Formel 1, schöner Erfolg für das Schweizer Sauberteam. Erstmals in dieser Saison fuhren beide Piloten in die Punkteränge. Kamui Kobayashi wurde beim Grossen Preis von Japan 7. Nick Heidfeld 8. Das Rennen gewann der Deutsche Sebastian Vettel vor seinem Red Bull-Teamkollegen Mark Webber. Auf Rang 3 fuhr der Spanier Fernando Alonso. Der Schweizer Sebastian Buemi sicherte sich mit dem 10. Rang ebenfalls noch einen WM-Punkt. Orientierungslauf. Die Schweiz bleibt weiterhin die führende OL-Nation. Nach Simon Nickli bei den Frauen gewann heute auch der Thurgauer Daniel Hubmann bei den Männern den Gesamtweltcup. Der Thurgauer entschied den abschließenden Sprint und krönte so eine starke Saison.
Zum Wetter. Über dem Flachland liegt verbreitet zäher Hochnebel, der sich nur stellenweise auflöst. Die Obergrenze befindet sich morgen bei rund 1100 Metern. In der Höhe scheint oft die Sonne, auch wenn es einige Wolkenfelder hat. Im Süden ist es morgen zeitweise sonnig. Die Temperaturen liegen unter dem Nebel bei 12 Grad mit Biese. Mit Sonne gibt es 16 Grad, im Wallis bis 18. Am Dienstag geht es mit ausgedehnten Hochnebelfeldern und Sonne darüber weiter. Im Süden wird es zunehmend sonnig. Die Temperaturen liegen im Norden bei 12, in den Alpentälern und im Süden dann bei rund 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 unter DRS Musikwelle und mit diesen Themen geht es hier weiter. Viel Zoff, wenig Resultat. Das IWF-Treffen in unserem Schwerpunkt und ein besonderer Blick auf den teuren brasilianischen Real. Dann fragwürdige Demokratie. Israel pocht auf Treue seiner Bürger. Und kraftvolle Sprache. Der israelische Schriftsteller David Grossmann und seine Ideen. Schließlich Solomon Burke ist tot. Erinnerung an eine mächtige Soul-Persönlichkeit. Zuerst aber Österreich. Dort heißt es für die SPÖ in Wien wohl umdenken. Die österreichische Hauptstadt war beinahe ununterbrochen 100 Jahre lang rot. Jetzt scheinen die Sozialdemokraten ihre absolute Mehrheit im Stadtparlament zu verlieren. Ich bin jetzt verbunden mit Auslandredaktor Joe Schelbert. Joe Schelbert, liegt denn schon ein Endresultat vor?
Nein, noch nicht, aber es sind 96% der Stimmen ausgezählt und man kann sagen, das sogenannte Rote Wien ist Geschichte. Die SPÖ bleibt zwar mit knapp 45% die stärkste Partei, doch die absolute Mehrheit ist weg. Das heißt, die Sozialdemokraten müssen in ihrer Hochburg Wien einen Koalitionspartner suchen. Wahlgewinne sind die Freiheitlichen unter ihrem Führer Heinz-Christian Strache. Sie haben riesige Zugewinne gemacht. Ihr Ergebnis gegenüber der Wahl von vor 5 Jahren mit 27% fast verdoppelt.
Das sind massive Verschiebungen in Wien. War denn der Wahlkampf der SPÖ so schlecht oder hat die ausländerfeindliche Propaganda der Freiheitlichen so überzeugt?
Beides würde ich sagen. Die SPÖ hat einen fast inhaltsleeren Wahlkampf geführt und sich auf die Sympathiewerte ihres langjährigen Bürgermeisters Michael Häupl verlassen. Und die Freiheitlichen haben einen radikalen Anti-Ausländer-Wahlkampf geführt gegen die Fremden, die arbeitslos werden und die Sozialkassen plündern, gegen die Kriminellen, die sowieso aus dem Ausland kommen, gegen den Islam, gegen Moscheen, Minarette. Die SPÖ hatte eigentlich nur ein Thema, doch in Zeiten von Arbeitsplatzangst, Globalisierung, Bankenrettungen ist diese Strategie Österreich zuerst, wie Strache sagte, aufgegangen.
Wenn es so bleibt, und danach sieht es ja aus, dann muss die SPÖ, Sie haben es gesagt, auf die Suche nach einem Koalitionspartner gehen. Wenn nun die Rechtspopulisten so zulegen, kommen Sie da allenfalls auch in Frage?
Nein, das möchten die Rechtspopulisten, aber für die Sozialdemokraten kommt das nicht in Frage. Das haben sie im Vorfeld ausgeschlossen und das wird auch so bleiben. Möglich wäre es für die SP mit den Grünen, aber die würden Forderungen stellen, die die SP kaum erfüllen möchte. Und da bleiben die Konservativen, mit denen regiert man ja schon auf der Bundesebene zusammen und ich denke, das ist die wahrscheinlichste Variante.
Stichwort Bundesebene, hat denn der Erfolg der FPÖ dort Konsequenzen?
Ich denke schon, auch wenn man jetzt in Wien quasi weiter regieren kann, das Resultat wird Auswirkungen haben, nicht nur für Wien, sondern auf Bundesebene. Der Kurs der Partei und der Parteichef und Bundeskanzler Werner Faymann ist seit längerem in Frage gestellt. Er sei zu wenig links, zu wenig basisnah, zu wenig konkret, ja, bürgerlich, so lautet die Kritik. Ich glaube, bei der SPÖ wird es eine Weichenstellung geben in nächster Zeit.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt von Joe Schelbert. Mehr Stabilität und ein ausgewogenes weltweites Wachstum, das möchten eigentlich alle Staaten, erst recht nach dem Schock der großen Finanzkrise. Dass es am Treffen des Internationalen Währungsfonds diese Woche in Washington nicht leicht sein würde, diesem Ziel näher zu kommen und eine neue Ordnung für die Weltwirtschaft aufzustellen, war schon zu Beginn klar. José Vinals vom IWF betonte:
Much work still needs to be done to ensure global financial stability.
Viel Arbeit bleibe da zu tun. Heute geht das Treffen nun zu Ende. Ich fragte Maren Peters, die für uns dabei war, bleibt noch gleich viel zu tun oder hat man wenigstens ein bisschen was erreicht?
Nein, ehrlicherweise muss man sagen, dass hier in Washington zwar heftig diskutiert worden ist, aber nichts erreicht. Am Ende gab es ein Kommuniqué mit sehr allgemeinen Absichtserklärungen. Da ist eben festgehalten das Bekenntnis, dass die Weltwirtschaft nachhaltig und stark und ausgewogen wachsen soll, dass die Finanzmärkte reguliert werden und die Schwellenländer mehr Mitspracherecht bekommen sollen.
Heftig diskutiert ist ja noch zurückhaltend formuliertes. Es ging um einen eigentlichen Währungsstreit, der das Treffen dominierte. Einige sprachen gar von einem Währungskrieg. Wo steht man denn da nun? Trennt man sich quasi mitten im Krieg?
Ja, das kann man schon so sagen. Man ist sich hier überhaupt nicht näher gekommen, auch wenn das Problem erkannt ist. Aber man ist schon hilflos und diese Hilflosigkeit, die drückt sich auch im Abschlusskommuniqué aus. Zum Thema Währungsstreit findet sich hier nur ein einziger Satz und zwar ganz am Ende. Da steht, der Währungsfonds soll seine Arbeit vertiefen. Viel allgemeiner geht es nicht. Im Kern geht es bei diesem Streit ja darum, dass die USA und die Europäer China vorwerfen, ihre Währung künstlich niedrig zu halten, um dadurch Wettbewerbsvorteile im Welthandel zu erzielen. Und dieser Streit, der hat an Schärfe gewonnen, weil die USA vergangene Woche ein Gesetz auf den Weg gebracht haben, das China als Währungsmanipulator an den Pranger stellt und als Folge Handelsbeschränkungen für chinesische Waren androht. Und jetzt wächst die Angst, dass weitere Länder folgen könnten, gerade dann, wenn die Weltwirtschaft sich wie erwartet abschwächt und es dann eine neue Welle von Protektionismus geben könnte.
Eines der Ziele des IWF-Treffens war ja ursprünglich die Reform bei der Machtverteilung. Die Schwellenländer sollten besser vertreten sein. Hatte das Thema in Washington überhaupt Platz?
Es ist auch darüber diskutiert worden, ja, aber es zeigt sich, dass die Staatengemeinschaft sich sehr schwer tut mit der Suche nach einer neuen Weltordnung. Hier in Washington bei der IWF-Jahrestagung, da hat man heftig gepokert darum, wie die Sitzverteilung im IWF-Exekutivrat künftig aussehen soll. 24 Sitze gibt es, die USA möchten, dass es künftig nur noch 20 sind und sie wollen, dass die Europäer deshalb auf Sitze verzichten. Mit dem Argument, dass die Europäer mit ihren 9 Sitzen überrepräsentiert sind. Einen davon hält übrigens auch die Schweiz. Aber man ist hier nicht wirklich weitergekommen.
Diesen einen Sitz der Schweiz, den Sie ansprechen, da muss die Schweiz ja auch etwas darum fürchten. Gibt es da Klarheit, ob sie den behalten kann?
Nicht wirklich. Bundesrat Hans-Rudolf Merz ist zwar nach den Gesprächen hier zuversichtlich, dass die Schweiz ihren Sitz halten kann, weil sie ein großer Finanzplatz ist und weil sie eine eigene starke Währung hat. Aber die Europäer drängen darauf, dass auch die Schweiz ihren Beitrag leistet, wenn es zu einer Neuverteilung der Macht kommt. Die heiße Verhandlungsphase, die beginnt erst jetzt, nach der IWF-Jahrestagung. Das wird allerdings wohl innerhalb der G20 weiter diskutiert und vielleicht dort sogar entschieden. Und in diesem Club ist die Schweiz nicht dabei.
Es ist vieles offen, es gab kaum Bewegung in Washington und dennoch wollte IWF-Direktor Strauss-Kahn nicht von einem Fehlschlag sprechen, natürlich nicht. Aber ist der Boden denn nun tatsächlich bereit für diesen G20-Gipfel, den Sie eben angesprochen haben, nächsten Monat in Seoul? Strauss-Kahn betonte ja, dieser Boden wäre eben jetzt vorbereitet. Dort geht es ja dann wieder um Währungsfragen.
Ja, zumindest sind die Arbeitsaufträge klar vorgegeben, weil der IWF selbst in den wichtigen Fragen ja zu keiner Entscheidung gekommen ist. Aber es gibt immer noch sehr viel zu tun. Das Umfeld ist schwieriger geworden, weil die Bereitschaft zur internationalen Kooperation zunehmend nachlässt.
Aus Washington war das Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Der brasilianische Finanzminister war der Erste, der vor wenigen Tagen vor einem Währungskrieg warnte. Dass gerade Brasilien diese Gefahr betonte, überrascht nicht, denn das Land leidet massiv unter der Aufwertung seiner eigenen Währung, des Real. Dazu Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Der brasilianische Real hat einen gewaltigen Höhenflug hinter sich und legt immer weiter zu. Allein seit Ende 2008 hat die Währung Brasiliens um mehr als 50% zugelegt. Der teure Real belastet die Volkswirtschaft. Die Autoindustrie kann keine Fahrzeuge mehr exportieren. Für Ausländer sind die Wagen aus Brasilien unerschwinglich geworden. Die Branche überlebt, weil der Inlandmarkt boomt. Auch der Tourismus meldet Einbußen. Erholungssuchende Europäer und US-Amerikaner meiden die Strände Brasiliens zusehends. Sie weichen ins deutlich günstigere Asien aus. Umgekehrt reisen die Brasilianer wie nie zuvor. Dank des hohen Real sind Auslandreisen billiger als Inlandtourismus. Angesichts des auch international immer tiefer sinkenden US-Dollars sprach Brasiliens Finanzminister als erster von einem Währungskrieg und forderte eine konzertierte Aktion dagegen. Der billige Dollar verbessert die internationale Wettbewerbsfähigkeit der USA. Er veranlasst die Investoren auch, sich nach lukrativeren Anlagemöglichkeiten umzusehen als die Vereinigten Staaten oder Europa, wo die Zinsen knapp über Null liegen. Brasilien zahlt dagegen die höchsten Realzinsen der Welt, 4-5%, doppelt so viel wie China. Um die Kapitalzuflüsse etwas unattraktiver zu machen, verdoppelte Brasilien letzte Woche die Transaktionssteuer auf ausländischem Spekulationskapital von 2-4%. Genützt hat es nichts. Allerdings strömen in diesen Tagen auch außergewöhnlich viele Milliarden nach Brasilien im Zusammenhang mit der Kapitalisierung der halbstaatlichen Ölgesellschaft Petrobras. Heute ist der Real gegenüber dem Dollar massiv überbewertet, laut des britischen Wirtschaftsmagazins Economist zwischen 30-40%. Bis zu einem gewissen Grad reflektiert der teure Real den Sprung nach vorn, den die brasilianische Volkswirtschaft in den letzten 8 Jahren gemacht hat. Obschon der hohe Real für die Exportindustrie längst eine große Belastung ist, gibt es kaum wirkungsvolle Mittel gegen die Aufwertung. Wenn überhaupt, so schaffen die Transaktionssteuer und gelegentliche Interventionen der Zentralbank am Devisenmarkt nur vorübergehend Erleichterung. Brasilien ist gewissermaßen das Opfer seines eigenen Erfolgs.
Nicht-Juden, die Staatsbürger von Israel werden wollen, sollen künftig einen sogenannten Treue- oder Loyalitätseid auf den jüdischen Staat ablegen müssen. Das hat die israelische Regierung mit großer Mehrheit entschieden. Das Parlament muss die Gesetzesvorlage noch gutheißen. Sie stößt in Israel auf teils heftige Kritik. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Der schärfste Kritiker ist wie so oft Gideon Levy. In seinem Kommentar in der liberalen Zeitung Haaretz schreibt er, er betrachte Israel künftig offiziell als ein theokratisches, nationalistisches und rassistisches Land. Levy ruft die schweigende Mehrheit auf, sie solle sich nicht täuschen. Diese Gesetzesvorlage, die nach der Verabschiedung in der Knesset zum Gesetz wird, betreffe alle Bürger Israels, nicht nur die Einwanderer, die den Treueeid auf den jüdischen Staat schwören müssten. Denn es gehe hier um die Demokratie, als die sich Israel sieht. Ein demokratischer Staat charakterisiere sich nicht in erster Linie durch die Herrschaft der Mehrheit, sondern dadurch, wie er die Minderheiten und deren Rechte schütze. Nicht nur Levy warnt, das Unbehagen zieht sich durch viele Schichten in Israel. So hält selbst ein Hardliner wie der langjährige Berater des früheren Premiers Ariel Sharon, Ranan Gissin, mit seiner Kritik nicht zurück. Ein kurzsichtiges Manöver, um die Koalition zu retten, vollführe Regierungschef Netanyahu. Völlig unnötig, sagt Gissin, denn der jüdische Charakter Israels müsse nicht noch einmal bekräftigt werden, er sei festgeschrieben in allen wichtigen Gesetzen. Wenn im Zusammenhang mit diesem umstrittenen Loyalitätseid von Einwanderern gesprochen wird, sind vor allem Palästinenserinnen und Palästinenser gemeint, die aus dem besetzten Westjordanland oder Gaza oder im Ausland nach Israel kommen, im Zuge der Familienzusammenführung oder Heirat. Doch in Israel ist jeder fünfte Bürger Palästinenser. Es sind Araber mit israelischer Staatsbürgerschaft. Und sie fühlen sich genauso betroffen. Fürchten sie doch, dieser treue Eid auf den jüdischen Staat sei Teil eines Planes, den Außenminister Lieberman jüngst vor der UNO-Vollversammlung präsentiert hat. Er sprach davon, wie er die Grenzen eines künftigen palästinensischen Staates ziehen wolle. Faktisch deutete er einen Transfer israelischer Araber in den neuen palästinensischen Staat an. Ahmed Tibi, arabischer Knesset-Abgeordneter, geht so weit, von einer geplanten, graduellen ethnischen Säuberung zu sprechen.
He talked in a very frank way about exchange of population. I think it's a gradual ethnic cleansing of Israel.
Kann ein jüdisch definierter Staat demokratisch sein? Tibi glaubt nicht.
Israel is defined according to the Israeli law as Jewish and democratic. Look, Jewish before democratic.
Die Demokratie gebe allen Bürgern die gleichen Rechte. Ein religiös oder ethnisch definierter Staat aber erkläre eine Gruppe den Minderheiten als überlegen. Premier Netanyahu widerspricht dem. Er sagt, im demokratischen Israel seien Juden und Nichtjuden gleichberechtigt. Die israelischen Bürgerrechtsbewegungen teilen die Befürchtungen der Palästinenser. Libby Lekinski-Friedländer von der Organisation für Bürgerrechte fragt, was, wenn nach einem solchen Schwur auf den jüdischen Staat der Bürger, die Bürgerin Kritik übt an diesem Staat? Wo endet dann die Redefreiheit? Die Bürgerrechtsorganisationen betrachteten mit Sorge, wie sich das politische Klima in Israel verschlechtere und die Bürgerrechte mehr und mehr eingeschränkt würden, sagt Lekinski-Friedländer.
The Arab minority is increasingly viewed as something suspect.
Die arabische Minderheit werde generell als verdächtige und illoyale Gruppe betrachtet. Dissidente Stimmen in der arabischen Bevölkerung, aber auch in der israelischen, würden so auf antidemokratische Weise zum Schweigen gebracht, sagt Libby Lekinski-Friedländer.
Eine dissidente Stimme, die nicht schweigt und die nie geschwiegen hat, eine äußerst prominente noch dazu, ist jene von David Grossmann. Der Schriftsteller sprach heute in Frankfurt, und zwar als Gewinner des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. David Grossmann äußerte sich darüber, was Frieden vermag in einem Land im Kriegszustand. Felix Schneider.
David Grossmann hat nicht nach den Möglichkeiten eines zukünftigen Friedens im Nahen Osten gefragt. Er hat eine andere Frage gestellt, nämlich, warum brauchen wir die Idee des Friedens heute mitten im Krieg? Grossmanns Betrachtungsweise mag bitter sein, aber sie ist realistisch. Israel ist im Krieg, seit es existiert, und es wird wohl auch in absehbarer Zukunft im Krieg sein. Gerade in dieser Situation aber sei, sagt Grossmann, ein Friedensdiskurs nötig, und zwar einer, der den Frieden nicht als Illusion abtue. Grossmann äußerte einen Wunsch für die Gegenwart und eine Hoffnung für die Zukunft. Sein Wunsch für die Gegenwart, dass die Israelis lernen, sich dem Bösen auszusetzen und trotzdem empfindsame Menschen bleiben, dass sie kämpfen, weil es nötig ist, und trotzdem sich selbst bleiben und ihre Sprache behalten. Er will, könnte man in anderen Worten sagen, der umfassenden Militarisierung des Landes und der Individuen Einhalt gebieten. Ihn interessiert, was sich in den Familien abspielt. In den Familien verfestigen sich Klischeedenken, Aggressionen gegen die anderen, Idealisierungen der eigenen Gruppe. Und diese verhängnisvolle Entwicklung ist ja keineswegs zwangsläufig. In diesem Zusammenhang sieht Grossmann auch den Platz der Literatur. Sie kann den Einzelnen vor der Auslöschung seines Selbst bewahren, ihn dem Zugriff des Krieges und des Freund-Feind-Denkens entziehen. Grossmann hat die lebensrettende Wirkung der Literatur an sich selbst beobachtet. Nachdem sein Sohn Uri im letzten Libanonkrieg ums Leben gekommen war, fühlte er sich im Exil, so sagte er, abgeschnitten vom Leben. Durch das Schreiben konnte Grossmann aus dem Zustand, nur Opfer und Objekt zu sein, herausfinden. Mit Erstaunen registrierte er, dass es ihm Freude bereitete, Hass- und Rachegefühle zu überwinden, seine Sprache und seine Freiheit wiederzugewinnen. Etwas richtig tun in dieser chaotischen Welt, sagte er. Und Grossmanns Hoffnung für die Zukunft? Ein Friede wäre nach 2000 Jahren Verfolgung die große Erholung für die Juden. Wenn die Juden sich nicht mehr als Fremdkörper fühlen müssten, müssten sie sich neu erfinden. Grossmanns Utopie ist eine neue jüdische Identität, unabhängig von der Verfolgung. Und was dafür jetzt schon getan werden kann, ist eben, sich der Logik des Krieges nicht ganz anzupassen. Das ist schwer genug. Was es bedeutet, in einem Staat ohne feste Grenzen zu leben, das können wir uns in Westeuropa heute nicht mehr vorstellen. Du lebst, sagt Grossmann, in einem Haus, dessen Wände sich bewegen und dessen Boden wackelt. Dass es aber möglich ist, dass eine Nation sich neu erfindet, dafür führte Grossmann ein historisches Beispiel an, Deutschland.
Kulturredaktor Felix Schneider. Solomon Burke war ein Wunderkind, als Prediger und als Sänger. Und er war das große Vorbild von Rockgrößen wie den Rolling Stones oder Rod Stewart. Ein tief religiöser Mann, der sich der Welt nicht verschloss und einer der größten Soul-Sänger aller Zeiten. Heute ist Solomon Burke gestorben. Eric Fagon.
Er scheute vor keiner großen Geste zurück, der riesige Mann mit der riesigen Stimme. So betrat Solomon Burke in den 70er und 80er Jahren die Bühne in einem königlichen Umhang und mit einem Zepter in der Hand. Bei Auftritten jüngeren Datums konnte er nicht mehr gehen, seines Körperumfangs wegen, und so schob man ihn auf eine Art Thron auf die Bühne. Imposant war das alleweil. Und dann begann der König des Rock'n'Soul, wie er genannt wurde, seine Ansprache. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. Ich bin so froh, hier zu sein, hier in dieser wunderbaren Stadt. Und ich habe eine kleine Botschaft für euch. So sprach er. Und es war wie eine Kreuzung aus Showbusiness-Zirkus und einer Zeltmission. Genau das war die Welt von Solomon Burke. Zu singen begonnen hatte er als Kind im Kirchenchor bei seiner Großmutter in Philadelphia. Wenig später hielt er dann Ansprachen, der Wonderboy Preacher, das Kind als Wunderprediger. Passend dazu die Botschaft seines großen Hits aus den 60er Jahren. Jeder braucht jemanden zum Lieben. Solomon Burkes Karriere war typisch für die schwarzen Sänger seiner Generation. Da war diese starke Verankerung in der Kirche, im Gospel. Dann, nach dem Vorbild von Sam Cooke und Ray Charles in den 50er Jahren, die Bewegung hin zur weltlichen Musik und zu den Popcharts. Soul Music, wie dieser beseelte Sound genannt wurde, das war das, was junge Musiker aus England anfangs kopierten, zum Beispiel Mick Jagger. Doch dann entwickelten sich die jungen Briten weiter. Für ihre schwarzen Vorbilder wie Solomon Burke mochte sich spätestens anfangs der 70er Jahre niemand mehr interessieren. Ihnen blieben nur Nostalgiekonzerte. In den 80er Jahren gab Solomon Burke zwischenzeitlich die Musik auf. Der Mann mit 21 Kindern und etwa viermal so vielen Enkeln wurde Bestattungsunternehmer, predigte und versorgte seine Familie. 2002 kam es dann zum unerwarteten Comeback. Renommierte jüngere Singer-Songwriter wie Tom Waits, Elvis Costello oder Van Morrison zeichneten die Lieder. Der Produzent Joe Henry nahm diese Songs ohne Rücksicht auf gängige Trends auf. Und es klang wie in der schwarzen Kirche, zwischen den Baumwollfeldern im Süden oder im Straßengewehr Harlems. Solomon Burke war dorthin zurückgekehrt, wo er einst angefangen hatte, zum Gospel, zum gesungenen Gebet. Das Werk hieß programmatisch Don't Give Up On Me. Und es war egal, ob er Gott oder die Geliebte ansang oder gar sein Publikum. Die Botschaft war, lasst mich nicht fallen. Don't you give up on me. Please, please, please. Promise me.
Don't give up on me. Solomon Burke. Eric Fagon hat auf sein Leben zurückgeschaut. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Markus Mucklin, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.